SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Es sind Sommerferien, noch 3 Wochen lang in Baden-Württemberg. Wer denkt da schon an den Schulbeginn? Doch in Rheinland-Pfalz geht es heute in einer Woche wieder los. Dann startet das neue Schuljahr. Dafür muss viel gekauft werden. Hefte, Stifte, Mal- und Zeichenbedarf, ein Schulranzen oder ein Rucksack. Die Preise für das, was Kinder und Jugendliche für den Schulstart benötigen, sind in den vergangenen 4 Jahren stark gestiegen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert deshalb im SWR mehr Unterstützung für einkommensschwache Familien. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion berichtet Lena Stadler.
Die Preise für Stifte wie Füller, Kugelschreiber und Bleistifte sind in den vergangenen 4 Jahren um etwa 19% gestiegen, genauso wie die Preise für Farbkästen. Schulranzen und Rucksäcke haben sich um 8% verteuert, allerdings auf hohem Niveau. Für die Ranzen mancher Hersteller werden in diesem Jahr bis zu 290 Euro fällig, immerhin inklusive Mäppchen und Sportbeutel. Der Paritätische Wohlfahrtsverband zeigte sich gegenüber dem SWR besorgt über die hohen Preise für den Schulbedarf. Gerade für Schulanfänger stünden etliche und häufig teure Anschaffungen an. Das Geld reiche für viele Familien hinten und vorne nicht, um die Schulkinder vernünftig auszustatten. Keinem Kind dürfe es aber an notwendigen Schulmaterialien fehlen. Der Verband fordert deshalb, dass zusätzliche Bedarfe auf Antrag übernommen werden. In diesem Jahr bekommen einkommensschwächere Familien insgesamt 195 Euro für die Schulausstattung ihrer Kinder.
In der Innenpolitik kam gestern ein politischer Knaller. Das linken Spitzenduo schmeißt hin. Die beiden Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan haben kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg angekündigt, beim linken Parteitag im Oktober nicht wieder für den Parteivorstand zu kandidieren. Wissler sagte zur Begründung, sie habe in Teilen der Linken den Wunsch nach einem personellen Neuanfang wahrgenommen. Und Schirdewan erklärte dann später in den ARD-Tagesthemen, Hintergrund seien auch die zuletzt schweren Wahlniederlagen.
Das kann kein weiter so geben. Das Europawahlergebnis war doch ein klarer Warnschuss. Und wir müssen die Partei erneuern. Wir müssen uns programmatisch weiterentwickeln. Und wir müssen uns vor allem mit unseren sozialpolitischen Themen auch wieder fokussieren. Das, was die Leute interessiert, muss im Zentrum stehen. Bezahlbare Mieten, bezahlbare Lebensmittel, eine gute Gesundheitsversorgung.
Linken Parteichef Schirdewan. Schon vorher hatte Grünen-Chef Omid Nuripur für einige Aufregung gesorgt. Er bezeichnete die regierende Ampelkoalition im Bund als so wörtlich Übergangsregierung. Im ARD-Sommerinterview sagte Nuripur, das Vertrauen in der Koalition sei an seine Grenzen gestoßen. Ein Ende des Dreierbündnisses sieht er zurzeit aber nicht. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio Christina Nagel.
Es gibt noch Projekte, die die Ampelkoalitionäre umsetzen wollen. Das Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur gehört für den Co-Vorsitzenden der Grünen dazu. Oder auch ein besserer Schutz für Mieterinnen und Mieter. Dass sich dadurch aber noch einmal etwas am Zustand der Koalition ändert, glaubt er nicht. Der Grünen-Politiker spricht von einer, so wörtlich, befremdlichen Lust am Streit. Dass Wolfgang Kubicki von der FDP gefühlt einmal die Woche den Rücktritt von irgendeinem Minister der eigenen Koalition fordere, als habe er sonst keine Hobbys, für Nuripur unverständlich. Denn der Streit schade sichtbar allen.
Ins Ausland, da steht der Gaza-Krieg im Mittelpunkt und die Sorge eines iranischen Militärschlags gegen Israel. In Katar wurde verhandelt über eine Feuerpause im Gazastreifen, doch den erarbeiteten Kompromiss lehnt die islamistische Terrororganisation Hamas ab. In einer Mitteilung heißt es, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lege einer Einigung Hindernisse in den Weg. Chris Berdrow.
Israels Regierungschef Netanyahu stelle neue Bedingungen und Forderungen, um die Bemühungen der Vermittler zu torpedieren, heißt es in der Stellungnahme weiter. Unter anderem wirft die Hamas Israel vor, eine dauerhafte Präsenz seines Militärs an strategisch wichtigen Stellen des Gazastreifens anzustreben. Es ist das erste Statement der Islamisten seit der letzten Gesprächsrunde, die am Freitag in Doha zu Ende ging. Die Hamas nimmt nicht direkt an den Verhandlungen teil, sondern lässt sich über den aktuellen Stand informieren. Die Gespräche sollen diese Woche in Kairo weitergehen.
Das ukrainische Militär hat sich nach eigenen Angaben in der russischen Region Kursk festgesetzt. Präsident Volodymyr Zelensky sagt, eines der Ziele dort sei es, eine Pufferzone zu schaffen. Einzelheiten von Peter Sawicki.
Alles, was dem Staat, der Armee und der Wirtschaft Russlands schade, bringe die Ukraine einem gerechten Frieden näher, führte Zelensky weiter aus. Die ukrainische Armee geht seit etwa 2 Wochen auf russischem Gebiet in die Gegenoffensive. Im Zuge dessen nahm Kiew am Sonntag für sich in Anspruch, eine weitere Brücke in der Region Kursk zerstört zu haben. Dies könnte für Russland, so Beobachter, zu Schwierigkeiten beim Nachschub für russische Truppen im dortigen Kampfgebiet führen. Das Tempo des ukrainischen Vorstoßes hatte am Wochenende gleichwohl nachgelassen. Militärblogger berichteten von intensiver werdenden Kämpfen in Kursk.
Zum Sport. Die Polin Katarzyna Niewiadoma hat die Tour de France der Frauen gewonnen. Sie setzte sich auf der letzten Etappe nach Alpe d'Huez knapp mit 4 Sekunden Vorsprung an die Spitze in der Gesamtwertung. Holger Gerska.
Es war ein denkwürdiger, fast schon epischer Dreikampf um den Gesamtsieg. Demi Vollering, die Vorjahrssiegerin, war mit 1 Minute und 15 Sekunden Rückstand in diese superschwere Schlussetappe gestartet. Sehr früh, mehr als 50 Kilometer vom Ziel entfernt, attackierte die Niederländerin. Holte schon am Glandon Pass den Rückstand auf, aber Katarzyna Niewiadoma, die Polin im gelben Trikot, konterte im Flachen und hielt ihren knappen Vorsprung mit überragendem Kampfgeist auch auf dem Weg hinauf nach Alpe d'Huez. Vollering gewann zwar die Etappe, aber letztlich rettete Katarzyna Niewiadoma in der Gesamtwertung 4 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte und auch nur 10 Sekunden auf Paulina Rojakas aus den Niederlanden auf Platz 3. Beste Deutsche in der Gesamtwertung wurde Liane Lippert als 18.
Und dann war da noch etwas ganz anders. Gestern Abend um 20.15 Uhr im Ersten. Zur besten Sendezeit kam nicht sofort der Tatort, sondern 15 Minuten Hashtag Kinder stören. Eine Sondersendung, um auf Bedürfnisse, Rechte und Probleme von Kindern aufmerksam zu machen. Annika Witzel.
Wir müssen jetzt einfach mal über Kinder sprechen, sagt Caroline Kebekus zu Beginn des Clips. Denn diese hätten kaum eine Lobby und seien doch so wichtig für die Zukunft. Auch Kinder selbst kommen zu Wort. Und zwar als Moderatorinnen und Hauptdarsteller der erfolgreichsten ARD-Formate. Morgenmagazin, Tatort, Sportschau, Tagesschau und der Quizsendung Gefragt, Gejagt. In den Mini-Versionen der Sendungen sprechen die Kinder die Themen an, die für sie wichtig sind. Es geht um Kinderarmut, Mobbing und Internetschutz, kaputte Sportplätze und Schwimmbäder, fehlende Betreuungsplätze und Kinderrechte.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Zwischen Bodensee und Frankenhöhe ist es erstmal noch stärker bewölkt. Es kann ein wenig regnen. Später scheint dann dort, wie auch in den anderen Regionen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, oft die Sonne. Es soll trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen 19 bis 26 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Die fußballlose Zeit ist vorbei. Der DFB-Pokal läuft ja bereits und am Freitag beginnt dann auch wieder die Fußball-Bundesliga. Aus dem Südwesten sind 5 Vereine mit dabei, 4 aus Baden-Württemberg und 1 Mannschaft aus Rheinland-Pfalz. Was in dieser Saison zu erwarten ist und wie die Südwestvereine vorbereitet sind, das wollen wir in dieser Woche im SWR aktuell Infodate am Morgen klären. Heute geht es aber erst einmal allgemein um die Fußball-Bundesliga und dazu haben wir mit dem Sportredakteur Timo Müller vom Fußballmagazin Kicker gesprochen. Am Samstag, da fand das Supercup-Spiel zwischen Stuttgart und Leverkusen statt, das der deutsche Meister mit 2:1 gewonnen hat. Und da gab es gleich Ärger mit den Ultras. Die haben nämlich kritisiert, dass Leverkusen und Stuttgart ihre DFB-Pokalspiele später spielen müssen und es ein weiteres Spiel unter der Woche geben muss. Hätten das der DFB und die DFL nicht besser terminieren können?
Ja, auf jeden Fall. Und da hätte es jetzt auch gar nicht die aktuellen Proteste gebraucht, denn meiner Sicht auch wertet diese Terminkollision beide Wettbewerbe letzten Endes ab. Sowohl den Supercup, der dann an diesem Tag kein Alleinstellungsmerkmal hat, und auch den Pokal, an dem 2 Top-Mannschaften nicht teilnehmen. Und da wäre mit Sicherheit eine terminliche Trennung die bessere Lösung. Und man könnte den Supercup am Mittwoch vor dem Pokalwochenende stattfinden lassen, zum Beispiel. Aber im Endeffekt sind das natürlich die Vereine, die letzten Endes entscheiden und die dann höchstwahrscheinlich sportliche Gründe ins Feld führen, warum man nicht gleich mit so einer hochkarätigen englischen Woche beginnen will. Aus Fansicht und aus Beobachtersicht ist das einfach eine ärgerliche Terminierung.
Lassen Sie uns jetzt auf 2 Änderungen in der Bundesliga schauen. Stichwort Kapitänsregel. Das heißt, nur der Mannschaftskapitän darf mit dem Schiedsrichter sprechen. Diese Regel ist ja schon während der Europameisterschaft mit großem Erfolg angewendet worden. Also hat die Rudelbildung um den Schiri herum damit auch in der Bundesliga ein Ende?
Ja, davon gehe ich eigentlich aus. Ich wüsste nicht, warum das in der Bundesliga nicht auch so funktionieren sollte wie bei der Europameisterschaft. Es wird wahrscheinlich am Anfang die ein oder andere gelbe Karte mal noch geben, weil die Spieler das erstmal verinnerlichen müssen. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Schiedsrichter das sehr konsequent umsetzen werden, weil auch Knut Kircher, der neue Schiedsrichterchef, ja auch schon mehrfach betont hat, er wird da ganz genau drauf achten, dass es eben auch einheitlich und damit sehr konsequent umgesetzt wird. Und ich habe gerade letzte Woche die Generalprobe des SC Freiburg gesehen gegen AC Florenz. Die wurde geleitet von Matthias Jöllenbeck, Bundesliga-Schiedsrichter. Und der hat das schon sehr konsequent wirklich umgesetzt. Da gab es dann auch mal einen kurzen Aha-Effekt bei Florenz, dass das plötzlich selbst in einem Freundschaftsspiel von einem Bundesliga-Schiedsrichter schon so konsequent umgesetzt wurde. Und wenn das die Maßgabe ist, dann werden sich aber die Spieler auch sehr schnell dran gewöhnen. Und ich gehe davon aus, ja, dass das ein ähnlicher Erfolg in der Bundesliga wird wie bei der EM.
Und dann noch das Thema Handspiel, immer wieder heiß diskutiert. Hier soll es bei unabsichtlichem Handspiel im Strafraum, das ein Tor verhindert, keine rote, sondern nur noch eine gelbe Karte geben. Aber müsste es hier eigentlich nicht eine deutlichere Reform bei der Auslegung des Handspiels geben?
Zum Thema Handspiel gibt es ja jedes Jahr inzwischen irgendeine neue Regelung oder zumindest eine neue Auslegung. Die jetzt macht es wiederum in diesen speziellen Situationen, die Sie geschildert haben, komplizierter. Der Schiedsrichter muss ja erstmal entscheiden, war es überhaupt ein strafbares Handspiel oder nicht. Das ist ja oft schon schwer genug. Und dann nochmal die Entscheidung treffen, aber war das jetzt ein unabsichtliches strafbares Handspiel, womit auch dieser Begriff der Absicht ja wieder völlig neu definiert ist. Denn in der letzten Saison hieß es noch, für Strafbarkeit soll ja sowieso die Absicht eigentlich maßgeblich sein. Und dann hat man gesagt, eine Vergrößerung der Körperfläche, eine unnatürliche, die definiert man dann eben auch als Absicht. Jetzt ist explizit von unabsichtlichen Handspielen die Rede, die trotzdem bestraft werden. Und dann das dann nochmal zu differenzieren, also man merkt es ja jetzt schon bei der Erklärung, um wie viel komplizierter das die Sache wieder für die Schiedsrichter macht. Und da kann ich Ihnen sagen, auch aus Gesprächen mit Schiedsrichtern, die Schiedsrichter sind davon auch alles andere als begeistert im Moment.
Vielen Dank, Timo Müller, Sportredakteur beim Fußballmagazin Kicker. Die neue Bundesliga-Saison startet, unser Thema, die ganze Woche im SWR Aktuell Infodate. Und morgen früh geht's dann los mit den Teamchecks und wir starten mit dem FC Heidenheim.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Ist der Parteitag der US-Demokraten, der heute in Chicago beginnt. Die Partei will das viertägige Treffen nutzen, um die Kampagne ihrer Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und deren Vize Tim Walz weiteren Schwung zu verleihen. Die beiden bekommen prominente Unterstützung. Ralf Borchert.
Zum Auftakt spricht noch einmal Joe Biden. Der Präsident will Bilanz seiner Amtszeit ziehen und den Staffelstab symbolisch an die neue Präsidentschaftskandidatin übergeben. Auch zwei Ex-Präsidenten werden auftreten. Am Dienstag spricht Barack Obama, am Mittwoch Bill Clinton, zudem der neue Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz. Der Abschlussabend des Parteitags am Donnerstag gehört dann allein Kamala Harris. Es wird eine der wichtigsten Reden ihrer bisherigen Karriere.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser stellt heute den neuen Jahresbericht der Bundespolizei vor. Die SPD-Politikerin ist in Rostock zu Gast, wo sie sich bei einem Besuch des Hafens über Hafensicherheit und die Bekämpfung organisierter Kriminalität informieren will. Und jetzt geht's ab in den Weltraum mit der Sonde JUICE, ihr Ziel der Riesenplanet Jupiter. Das Besondere an dem Flug ist, dass die Europäische Weltraumagentur ESA heute und morgen mit der Sonde ein noch nie vorgenommenes Flugmanöver vornehmen will. JUICE wird dabei in kurzer Folge sowohl am Mond als auch an der Erde vorbeifliegen. Aus der SWR-Wissenschaftsredaktion Uwe Gradwoll.
Ein solcher Mond-Erde-Vorbeiflug wurde bislang nie riskiert, weil ein Raumfahrzeug bei ungenauem Anflug von den Anziehungskräften der beiden Himmelskörper unkontrolliert ins All geschleudert werden könnte. Die ESA ist sich aber sicher, den Anflug von JUICE vom Kontrollzentrum in Darmstadt aus so exakt und fein steuern zu können, dass das Manöver erfolgreich sein sollte. Der Lohn für das Risiko? JUICE könnte im Anschluss durch weitere Vorbeiflüge an der Erde und der Venus so viel Schwung holen, dass die Sonde den Jupiter sehr spritsparsam erreicht. Die Ankunft am Riesenplaneten ist für das Jahr 2031 geplant.
Explosionsgefahr in Stuttgart-Feuerbach. Rund 340 Menschen müssen deshalb dort am Vormittag ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird eine Weltkriegsbombe entschärfen. Ab 9 Uhr morgens wird der Bereich gesperrt. Katja Trautwein.
In einem Radius von etwa 400 Metern wird der Bereich rund um den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Feuerbach evakuiert. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sind nach Angaben der Stadtverwaltung schon vor einigen Tagen per Schreiben informiert worden. Die Sperrung betreffe auch Fuß- und Feldwege. Wie lange die Bombenentschärfung dauern wird, sei unklar. Das hänge unter anderem von der Bauart und vom Zustand des Sprengkörpers ab. Der Blindgänger war vergangene Woche vom Kampfmittelbeseitigungsdienst bei einer Suchaktion entdeckt worden.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist aus dem Sommerurlaub zurück und startet heute direkt mit einer Auslandsreise, und zwar nach Ungarn. Ein schwieriger Partner in der Europäischen Union, missachtet doch Regierungschef Viktor Orban regelmäßig EU-Recht und hofiert den Kriegstreiber Wladimir Putin. Diese Themen wird, ja muss der Bundespräsident in Ungarn ansprechen, doch der Anlass seines Besuches ist ein anderer, berichtet Efi Seibert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Bundespräsident feiert 35 Jahre paneuropäisches Picknick. Wem das nichts sagt, damals nutzten hunderte Bürgerinnen und Bürger der damaligen DDR die vorübergehende Öffnung der ungarisch-österreichischen Grenze im Urlaub für eine Flucht in den Westen. Das war sozusagen der erste Riss im eisernen Vorhang, der dann auch zum Fall der Berliner Mauer beitrug. Steinmeier will deswegen den Mut und die Verdienste des ungarischen Volkes würdigen, das damit auch zur Einigung Europas beigetragen hat. Und jetzt wird das Wort damals wichtig. Denn im heutigen Ungarn regiert ein Mann, der von Europa nicht viel hält, außer dass er sich die Taschen mit EU-Geldern vollstopft. Ansonsten beschimpft Orban die EU, wo immer es geht. Die Mehrheit der Ungarn haben ihn wiedergewählt, sind also offensichtlich mit Viktor Orbans Haltung einverstanden. Mal sehen, ob und wie Steinmeier das heute anspricht und wie er den Spagat hinbekommt zwischen Dankeschön für damals und hört jetzt mal auf, Europa zu schaden.
Anmerkungen von Efi Seibert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.